Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Shanghai ist der nächste Stopp für die Formel E Weltmeisterschaft in dieser Saison 2025-26. Der Shanghai International Circuit ist Schauplatz für den Start in den Endsport in Richtung WM-Titel. Alle Infos und unsere Tipps rund um das Doubleheader-Wochenende aus Shanghai gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge. Wir schauen auf das Wochenende voraus, nämlich das rund um den Shanghai E-Prix und der bildet einen Start in Richtung Endspurt WM-Titel. Und diese Folge gehe ich natürlich nicht wieder alleine an, sondern ich mache es wieder mit Tobi Würz, der alle Informationen und Insights rund um dieses Rennwochenende hat. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, was können wir so ein bisschen auf die Strecke zu kommen? Shanghai International Circuit jetzt schon, wenn wir die Rennen ja auch mit reinnehmen. 4 Rennen hat diese Strecke schon unter Formel-E-Bedingungen gesehen. Das letzte Mal jetzt mit Gen 3 Evo finde ich eine Strecke, gerade letztes Jahr, die ja dann doch sehr viel, ich sage jetzt mal, Überraschungen nicht mit sich gebracht hat, aber zumindest mal viele unterschiedliche Strategien, die ja auch zum Rennsieg führen kann.
Ja, das kann man so sagen. Ich meine, letztes Jahr hatten wir natürlich diese Situation, dass es am Sonntag, also im zweiten Renntag, die ganze Zeit geregnet hat. Und ich glaube, das Rennen war wenig aussagekräftig. Aber das Rennen am Samstag hat, glaube ich, alles gehabt, was man als Formel-E-Fan sehen will. Es war ein Pitboost-Rennen. Und es, wie du schon sagst, es hat unterschiedliche Strategien gegeben und viele spannende Überholmanöver bis zur letzten Schikane. Und genau das erwarten wir dieses Jahr auch wieder.
So sieht's aus. Da freuen wir uns drauf. Alle weiteren Infos besprechen wir dann in dieser Folge noch. Wir schauen aber erstmal auf das, was so liegen geblieben ist. Und das machen wir mit dem Newsüberblick.
Weniger Doppelprogramme. Durch die beiden Formel-E-Terminkollisionen mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft in der kommenden Saison könnten sich einige Fahrer aus der Elektrorennserie verabschieden. Die beiden Doubleheader in Monaco und Shanghai überschneiden sich jeweils mit WEC-Rennen.
Und mehr Strategieoptionen. Die FIA hat nun auch das sportliche Reglement für die erste Gen 4-Saison veröffentlicht. Zusätzlich zu den bereits bekannten Änderungen gibt es ein paar weitere interessante Anpassungen. Und darauf schauen wir jetzt drauf, nämlich im heißesten Thema aus dem Paddock, nämlich das sportliche Reglement zur Gen 4. Da hat die FIA das sportliche Regelwerk eben für diese Saison 13 veröffentlicht. Zusätzlich schon zu den bekannten Dingen, die es gibt, gab es dann doch noch einige Anpassungen, Tobi. Und da muss man sagen, gibt es im Bereich Pit Boost schon eine strategische Option, die man jetzt zumindest mal ziehen kann. Und die erklärst du uns gern mal, denn der Pit Boost, der ja jetzt auch schon in gewisser Weise etabliert ist in der Formel E, wird damit dann auch nochmal etwas optimiert, sagen wir es mal so.
Nicht nur optimiert, sondern vor allen Dingen hat man damit neue strategische Optionen. Aktuell ist es ja so, dass der Pitboost automatisch ein Pflichtboxenstopp ist, der 34 Sekunden lang ist und man lädt immer 10% Energie nach. Das soll sich mit Einführung der Gen 4 Fahrzeuge verändern, denn die Fahrer können nun zwischen verschiedenen Energiemengen wählen, die sie nachladen wollen, bevor sie zum Boxenstopp fahren. Das könnte entweder etwas mehr Energie sein, mit einer längeren Standzeit verbunden, oder weniger Energie mit einer kürzeren Standzeit verbunden sein. Komplett frei wählen darf man das allerdings nicht. Die FIA wird vor dem Rennwochenende eine gewisse Bandbreite festlegen, an die man sich halten muss. Und jede Energiemenge, die man nachladen kann, ist auch mit einer vorgegebenen Mindeststandzeit verknüpft. Also haben wir da in der Zukunft ein paar mehr strategische Optionen, könnte vielleicht auf Strecken interessant sein, wo man nicht so gut überholen kann, dass man dann einen kürzeren Stop einplant, dann am Ende zwar weniger Energie hat, aber auf der Strecke dadurch sich Vorteile erhofft, weil man damit vor den Konkurrenten gelangen kann. Finde ich sehr interessant, hätte ich persönlich auch gerne schon im Gen 3 Evo gesehen, aber mit dem Gen 4 soll es jetzt kommen und ich lasse mich überraschen, was wir da sehen werden. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall dem Racing bei den Pit Boost Rennen gut tun würde. Dann gibt's eine weitere Anpassung am Reglement, die damit zusammenhängt, dass es zwei verschiedene Abtriebspakete gibt, ein Paket mit mehr Abtrieb, ein Paket mit weniger Abtrieb, und in den freien Trainings dürfen die Teams selbst wählen, welches der beiden Pakete sie dann jetzt auf dem Auto montieren. Theoretisch wäre es auch denkbar umzubauen, aber ich glaube, da dafür der Heckflügel gewechselt werden müsste und das doch einige Minuten in Anspruch nimmt, ich glaube, dafür sind die freien Trainings einfach zu kurz, um diesen Verlust an Streckenzeit damit kompensieren zu können. Fürs Qualifying und Rennen werden die Aerodynamik-Konfigurationen von der FIA festgelegt. 3 Wochen vor der Veranstaltung werden die den Teams jeweils mitgeteilt. So steht es zumindest im Reglement. Wir gehen jedoch nach dem, was bislang kommuniziert wurde, davon aus, dass bei den allermeisten Doubleheadern mit High-Downforce-Paketen in den Qualifyings gefahren wird und zusätzlich auch im ersten Rennen, dem Performance-Rennen, und dann dieses Low-Downforce-Paket, also weniger Abtrieb, nur im zweiten Rennen verpflichtend zum Einsatz kommt. Außerdem noch eine Einschränkung, die neu ist. In den freien Trainings, die nun 45 Minuten lang sind, darf in den ersten 30 Minuten nur mit 450 kW Leistung gefahren werden. Also Attack Mode bzw. Qualifying Modus, den werden wir nur jeweils in den letzten 15 Minuten des freien Trainings sehen. Luca, ich habe ja schon so ein bisschen was dazu gesagt, wie ich die Anpassung sehe. Was hältst du denn davon, was da jetzt mit Gen 4 auf uns zukommt?
Ja, also gerade mit dem Thema Pit Boost wird es, glaube ich, sehr interessant. Du hast schon gesagt, strategische Optionen, die man sich jetzt so in gewisser Weise offen halten kann. Ich sag mal so, in Monaco wird es sicherlich richtig interessant, wie sich gewisse Konstellationen dann ausspielen können. Aber sonst generell wird es sehr, sehr interessant, strategisch, gerade auch mit dem Thema freie Trainings oder auch dann die Anpassung mit dem Flügeln oder Aerodynamikpaketen. Du hast es schon erwähnt, wird jetzt vielleicht auch nicht so oft in Anspruch genommen. Aber dennoch, dass man zumindest die Wahl hat, ist ja schon mal nicht schlecht. Und das bringt ja zumindest gewisse Freiheiten, auch mal möglicherweise was ausprobieren zu können. Aber generell die Anpassung, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall mal nicht schlecht.
Möglicherweise werden wir dann natürlich sehen, dass ein Team die Strategien splittet. Ein Auto fährt mit High Downforce, ein Auto fährt mit Low Downforce, damit man in beiden verschiedenen Aerodynamik-Konfigurationen dann auch Daten sammeln kann. Aber das, denke ich, müssen wir abwarten, wie sich das darstellen wird. Ich finde es auf jeden Fall eine interessante Neuerung.
Und dann kommen wir in Richtung Wochenende, und das heißt für uns, es geht mit der Formel E nach Shanghai zur Stadt, beziehungsweise dann auch dann gleich zur Strecke. Shanghai liegt im Osten Chinas und ist mit rund 25 Millionen Einwohnern eine der größten Metropolen der Welt. Shanghai generell auch sehr, sehr großes Verkehrs- und Wirtschaftszentrum, unter anderem den größten Containerhafen der Welt. Zur Strecke, der Shanghai International Circuit liegt rund 25 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Shanghai. Damals der Kurs natürlich entwickelt worden von Hermann Tilke im Jahr 2004 und damals ja auch dann die Formel 1 schon im Programm gewesen. Besonderheit ist der Untergrund, nämlich da dieser zum großen Teil aus weichem Gestein und aus Sumpf bestand, wurde rund 43.000 Pfähle in den Boden gerammt, um die Strecke eben bauen zu können. Zudem auch riesige Mengen an Kunststoff verwendet, damit eben die Strecke nicht absackt und damit stabil bleibt. Generell die Strecke ja durchaus bekannt. Wir haben ja schon gesagt, 2025 gab es eine gewisse Regenschlacht, kann man jetzt zumindest mal nicht sagen, aber es war auf jeden Fall mal deutlich regnerisch, das zu der Strecke, die ja auch in gewisser Weise auch Wetterkapriolen, je nachdem zu welcher Jahreszeit man dort fährt, mit sich trägt. Tobi, kommen wir zur Strecke und du kannst uns ja mal ein bisschen sagen, wo denn der Attack Mode liegt. Ich sag mal so, der hat sich jetzt nicht viel verändert im Vergleich zum letzten Jahr und vor allen Dingen auch, wo die Überholchancen sind, denn Shanghai generell durch ihre verzwickten Kurven eine Strecke, die zu Manövern einlädt, die auch mal vielleicht etwas unkonventioneller sind.
Genau, die Strecke in Shanghai ist natürlich relativ breit, es ist eine permanente Rennstrecke. Wir fahren nicht dieselbe Konfiguration wie in der Formel 1, sondern wie üblich in der Formel E eine Kurzanbindung. In Kurve 9, wo die Strecke normalerweise abbiegt, geht's quasi geradeaus. Da gibt's noch eine langsame Schikane und die Strecke biegt wieder auf Startziel ein. 3,051 Kilometer lang, 12 Kurven. Wie schon gesagt, ein Großteil des Kurses, insbesondere die längste Gerade, wird ausgelassen. Attack Mode, du hast es schon angesprochen, wird an der Außenseite von Kurve 2 aktiviert. Das ist diese ganz ganz lange Schneckenkurve, Kurve 1, 2, die wir nach der Stadt Zielgeraden haben, wo wir in der Vergangenheit viele Manöver gesehen haben. Da kann man sich natürlich auch immer gut vertun und weit rauskommen und an Schwung verlieren für die nachfolgende Kurvenkombination 2, 3. Du hast es auch schon gesagt, letztes Jahr hatten wir sonntags ein komplett nasses Rennen. Dadurch kann man da, glaube ich, nicht ganz so viel über die Auswirkungen des Gen 3 Evos auf der Strecke sagen. Diesem Jahr soll es auf jeden Fall besser werden, das Wetter, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir fahren am Sonntag dann aber auch eine Runde weniger als 2025. Grundsätzlich ist damit der Zwang, Energie sparen zu müssen, etwas geringer und wir werden vielleicht nicht unbedingt ein ganz extremes Peloton-Rennen sehen. Kommen wir zu besten Überholchancen. Da habe ich eben schon vorweggenommen, natürlich Kurve 1 am Ende von Startziel, das bietet sich für ein Manöver an. Man kann grundsätzlich verschiedene Linien in die Kurve reinfahren, man kann früh einlenken, auf der Innenseite angreifen, dann kommt man natürlich im Verlauf der Kurve weiter nach außen, man kann die Kurve aber auch zunächst außen fahren und dann nach innen reinziehen. Da muss man sehen, was vielversprechender ist. Grundsätzlich möglich sind alle Linien. Dann haben wir Kurve 6, das ist eine Haarnadelkurve, da kann man auch relativ gut überholen und dann die letzte gute Überholmöglichkeit der Strecke, das ist direkt vor der Schikane, die ich eben schon angesprochen habe, in der Kurzanbindung selber. Da kann man sich auch auf der Innenseite an einem Konkurrenten vorbeipressen. Muss natürlich dann darauf achten, dass man gut durch die Schikane durchkommt. Ansonsten gibt es vielleicht so eine Situation, wie wir im Samstagrennen letztes Jahr gesehen haben, dass wenn zwei sich streiten, sich vielleicht der Dritte freut und dann jemand auf die Art und Weise noch Position gut macht, einfach weil er davon profitiert, dass die beiden Vorausfahrenden sich zu hart in dieser Schikane betteln. Luca, Wettervorhersage habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Ein erneutes Regenrennen ist ja nicht im Sicht. Wie sieht's denn aus in Shanghai?
Zumindest laut aktueller Wettervorhersage, das kann sich natürlich auch noch etwas ändern, wird es aber zumindest sehr warm. 31 Grad sind für den Samstag und auch jeweils für den Sonntag vorhergesagt. Am Samstag soll es nachmittags auch leichten Regen geben, aber vermutlich erst dann nach dem E-Prix, heißt also, wenn alle Autos schon in der Garage stehen. Am Sonntag soll es im Endeffekt genauso weitergehen, nämlich da bleibt es dann wohl auch sogar über das Rennen hinaus komplett trocken. In trockenen Tüchern ist die Frage, wer denn dort gewinnt, zumindest laut unseren Tipps. Und da kannst du gerne mal starten, Tobi, mit deinen beiden Siegertipps, denn wir sind ja bei einem Doubleheader-Wochenende, muss man nämlich auch zwei Sieger für sich auserkören.
Rückblickend auf das vergangene Rennen habe ich zwei Fahrer, die da ziemlich schnell gewesen sind. Ich sehe am Samstag den ersten Mahindra-Sieg für Eduardo Mortara. Nachdem Nick de Vries schon feiern durfte, ist es dann jetzt in meinen Augen auch bei seinem Teamkollegen endlich soweit, der dieser Saison eigentlich der schnellere, konstantere der beiden Mahindra-Fahrer ist. Deshalb Pitboost-Rennen, glaube ich, da schlägt Mortara zurück und holt seinen ersten Saisonsieg. Am Sonntag im etwas kürzeren Rennen ohne Pitboost sehe ich denselben Sieger, den wir jetzt auch in Sanya hatten, nachdem er da eine dominante Vorstellung gegeben hat. Jake Dennis. Ich denke, dass der Brite im Kunden-Porsche erneut gewinnen kann. Luca, auf wen tippst du denn?
Ich tippe am Samstag auf Pascal Wehrlein, also in gewisser Weise ein großer Sieg wäre das in Richtung Aufholjagd, WM-Titel. Und am Sonntag sehe ich da auch einen ersten Sieg für Mahindra und das wäre dann auch für Edo Mortara der Fall, dass dann am Sonntag wäre zumindest mein Tipp, wer dann am Samstag als auch am Sonntag sich dort durchsetzen könnte. Also in gewisser Weise haben wir da schon mal eine Überschneidung. Wer es dann am Endeffekt wird, das wird sich natürlich auf der Strecke klären. Ihr könnt aber genauso mitmachen, nämlich beim Tippen. Das geht unter www.kicktipp.de/formel-e und da könnt ihr mitmachen und fleißig weiter Punkte sammeln. Das Tippen nicht vergessen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Selbst wenn ihr mit dabei seid, falls ihr es noch nicht seid, wie gesagt, kicktipp.de/formel-e. Dort könnt ihr jederzeit mit dabei sein. Jetzt haben wir unsere Favoriten schon benannt, haben die Strecke schon vorgestellt. Die Frage ist aber, nützt alles nichts, wenn man nicht weiß, wann es denn losgeht? Tobi, da bist du ganz gut aufgestellt. Du hast das Ganze mal für uns zusammengetragen.
Genau, mit dem ersten freien Training, da geht's schon am Freitag los, wie so oft in der Formel E. um 10 Uhr mitteleuropäische Zeit geht's da in die 40 Minuten freies Training. Am Samstag geht's dann weiter und zwar zu relativ nachtschlafende Zeiten, 2.30 Uhr schon, das zweite freie Training erneut über 40 Minuten. Das Qualifying mit anschließender Duellphase startet um 4.40 Uhr und das Rennen über insgesamt 29 Runden, das sehen wir am Samstag um 9.05 Uhr, da ein Pitboost-Rennen. Der Zeitplan wiederholt sich dann am Sonntag erneut mit dem dritten freien Training, das haben wir auch wieder um 2.30 Uhr, das Qualifying mit den Duels um 4.40 Uhr und das zweite Rennen des Wochenendes dann nur noch über 27 Runden, aber ohne Pitboost, erneut um 9.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Luca, wo kann man die Formel E denn verfolgen?
Wie immer könnt ihr das in Deutschland machen bei DF1. Sie übertragen das Qualifying und das Rennen live im TV, sowie auch für euch dann im Stream gibt es das bei df1.de oder wenn ihr einfach die Option per Stream bevorzugt. Diesmal auch wieder dabei ist jemand, den ich glaube ich kenne, Tobi Wirz, wird im Studio in Unterföhring sein. Tobi, weißt du da mehr?
Ja, tatsächlich. Ich bin erneut als Vertretung für David Beckmann als Co-Kommentator neben Christian Glück diesmal aktiv, darf da am Samstag und am Sonntag Qualifying und Rennen gemeinsam mit dem Glücki kommentieren.
So sieht's aus. Also für die eingefleischten eFormel.de Leser und Hörer werden da sicherlich noch mal mehr vorm Fernseher mitfiebern. Die Trainings gibt's aber wie immer im Stream bei eFormel.de zu sehen. In Österreich, um da auch nochmal drauf zu gehen, läuft die Formel E in diesem Jahr bei Krone TV. Da gibt's Tobi auch zu sehen. Und in der Schweiz gibt's das dann bei Blue Sport. Außerdem zeigt in Deutschland Eurosport 1 sowie europaweit, wenn ihr im Ausland unterwegs sein solltet und nicht die genannten Optionen habt, gibt's die Formel E eben auch auf den Streamingdiensten von Discovery Plus und HBO Max zu sehen. Außerdem, wie immer, der Extra-Service der Formel E Live-Ticker jede Session dann zu lesen. Und das lohnt sich immer als Second Screen auch natürlich das Textliche vor sich nochmal zu haben, wenn man vielleicht beim Kaffee holen nochmal ganz schnell irgendwas verpasst hat. Deswegen alles nochmal schön zum Nachlesen im eFormel.de Live-Ticker. Und im Teleskop blicken wir auf die Terminkollision für nächste Saison.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Die Kalenderbekanntgabe der Formel E wird einige Piloten vor ernste Probleme stellen. Erneut gibt es Terminkollisionen mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft und damit könnten in der kommenden Saison echte Doppelprogramme der Piloten der Vergangenheit angehören. Mehrere Piloten fahren aktuell in beiden Serien, das dürfte dann nicht mehr ohne weiteres möglich sein, denn wer laut Vertrag die Langstreckenweltmeisterschaft bevorzugen muss, der verpasst gleich zwei Doubleheader in der Formel E. Monaco und Shanghai sind es nicht gerade unwichtig im Kampf um die Meisterschaften, die gerade bei Shanghai ja auf die Ziellinie einbiegen. So könnte Sebastian Buemi einer der Fahrer sein, die besonders betroffen sind und möglicherweise ihre Formel-E-Karriere zugunsten der Langstrecken-Weltmeisterschaft aufgeben. Ebenfalls betroffen sein könnte Nyck de Vries, der ja bekanntlichermaßen Buemis Teamkollege bei Toyota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft ist. Mehrere andere Fahrer, die in beiden Serien antreten, sollen jedoch laut Medienberichten der Formel-E den Vorzug geben, sodass wir sie vermutlich dann auch wieder in der Elektrorennserie am Start sehen werden. Die Formel E selbst vertritt in der Sache übrigens die Position, dass man sich nicht nach Fahrern richten kann, sondern Jeff Zotz sagte dazu: Unsere Priorität ist es, danach zu schauen, welche Überschneidungen die geringsten Auswirkungen auf Besucherzahlen und TV-Zuschauer haben, damit unsere Fanbase weiter wachsen kann. Leider ist unsere oberste Priorität nicht dafür zu sorgen, dass Fahrer an mehreren Serien gleichzeitig teilnehmen können. Es ist toll, wenn sie das tun können, aber für uns halt nicht die oberste Priorität. Und ich glaube, damit ist auch alles gesagt, was man zu dem Thema sagen muss. Denn wenn die Fahrer die Möglichkeit haben, in beiden Serien parallel fahren zu können, dann ist das schön und gut. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass sowohl die Langstrecken-Weltmeisterschaft als auch die Formel E in der kommenden Saison einen Rekordkalender mit einer gestiegenen Anzahl an Rennen bekannt gegeben haben, sorgt dafür, dass es in der Natur der Sache liegt, dass es mehr Kollisionen gibt. Luca, Was denkst du dazu?
Ah, das auf jeden Fall. Ich meine, je mehr Rennen man hat, umso mehr Termine muss man eben belegen. Und man kann es halt eben nicht allen recht machen. Deswegen gehe ich da mit, was die Formel E als Standpunkt mitnimmt. Ich meine, wenn man sich nach jedem Fahrer richten sollte, dann würde wahrscheinlich von allen Rennen, die wir hier im Kalender sehen, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte stattfinden. Also weil das dann einfach terminlich nicht geht. Da spielen so viele Faktoren mit dabei. Da haben die Fahrer und auch die Teams relativ wenig Mitspracherecht. Und ja, klar, für die Fahrer natürlich auch blöd, die dann bisher aktuell Doppelprogramme gefahren sind, aber wie du schon angesprochen hast, die Priorität muss dann eben auf einer Rennserie liegen. Für die einen ist es eben in der Langstreckenweltmeisterschaft und für die anderen ist es eben die Formel E. Liegt natürlich sicherlich aufgrund ihres Werksstatus mit dazu, als auch natürlich finanziell. Deswegen denke ich mal, dass das für einige klarer sein wird als für andere. Wer sich wie entscheidet, da sind wir mal gespannt, gerade in Richtung Silly Season. Aber dass diese Doppelprogramme auf jeden Fall nicht stattfinden werden, das ist spätestens jetzt mit der Veröffentlichung des Kalenders somit sonnenklar.
Da stellt sich natürlich die Frage, welchem Fahrer soll man denn da entgegenkommen? Aktuell gibt's Fahrer, die in der Formel E und der Langstreckenweltmeisterschaft fahren, könnten aber auch Fahrer parallel DTM-Programme bestreiten oder GT3-Langstreckenprogramme, wie beispielsweise 24 Stunden am Nürburgring oder wie dieses Wochenende die 24 Stunden von Spa-Francorchamps fahren. Wenn man da jedem Fahrer entgegenkommen würde, ich glaube, dann wären die Anzahl der möglichen Wochenenden sehr, sehr überschaubar, an der die Formel E dann überhaupt noch fahren könnte. Von daher, ich stimme da absolut zu, sie machen es genau richtig. Doppelprogramme, wenn sie sich vereinbaren lassen, ja, aber wer um die Meisterschaft fahren will, der muss sich auf eine Serie festlegen und kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen.
Und wir kommen zum Grid Dummies Quiz. Drei Fragen, drei Antworten, drei Punkte. Das wäre doch eine schöne Anzahl. Aber da muss man auch erstmal alle drei Fragen richtig beantworten. Die Fragen, die als erstes gestellt werden, kommen immer von Tobi Wirtz.
Okay, Luca, ich konzentriere mich bei meinen Fragen so ein bisschen auf Shanghai. Du hattest es ja eben schon gesagt, die Formel E hat 4 Rennen in Shanghai gefahren. Es konnte bis zum heutigen Tag noch kein Fahrer mehrfach in Shanghai gewinnen. Aber es gibt Fahrer, die schon mehrfach auf dem Podium gestanden haben. Kannst du mir diese denn nennen?
Die mehrfach auf dem Podium gestanden haben, also mehrfach auf dem Podium stand auf jeden Fall Nick Cassidy. Rennen gewonnen in 25 und Rennen Nummer 2 und 24 Platz 3. Pascal Wehrlein. Ja, dann ist Antoine Felix der Costa noch.
Also die drei?
Ja.
Okay, Nick Cassidy, Platz 3 im Jahr 2024, Platz 1 im Jahr 2025. Pascal Wehrlein, jeweils Zweiter gewesen, auch einmal 24, einmal 25. Und Antonio Felix da Costa nach dem Rennsieg 2024 im zweiten Rennen. Dann Platz 3 hinter seinem Teamkollegen Pascal Wehrlein. Es war ein Doppelpodium für Porsche. Richtige Antwort, damit 1-0 für dich.
Ja, sehr gut. Da habe ich mich tatsächlich nicht schlecht erinnern können. Also bei Antonio Felix da Costa war ich mir tatsächlich unsicher, aber dass er gestimmt hat, umso besser. Ich beziehe mich zumindest in dieser Frage mal so ein bisschen auf die Saison und schaue dabei, welcher Fahrer oder welche Fahrer besser gesagt haben in dieser Saison die meisten Ausfälle zu verzeichnen. Also haben das Rennen gestartet, aber nicht die Ziellinie gesehen.
Okay, also ich weiß, das ist kein Porsche-Fahrer und das ist auch kein Envision-Fahrer, denn die haben alle Rennen bislang beendet. Ich vermute, dass es entweder Nominato oder Nick de Vries ist. Ist es ein Fahrer oder sind es zwei Fahrer, die sich das teilen? Ich frag mal so.
Es sind zwei Fahrer, die sich das teilen. Aber es würde mir schon reichen, wenn du mir einen nennen würdest.
Ich vermute, dann sind es Nominato und Nick de Vries.
Wir fangen erstmal mit Nick de Vries an. Ist zweimal nicht ins Ziel gekommen, nämlich in Mexiko hat er das Ziel nicht gesehen, genauso wie im Rennen 2 von Berlin. Er hat tatsächlich einmal ein Did Not Start, zählt aber für mich nicht in der Statistik mal dabei, weil er nicht gestartet ist. Also im Endeffekt, wenn du nicht startest, kannst du das Ziel auch nicht gesehen haben. Also klassisch als Did Not Finish. Und, du hast gesagt, Nominato war in Sao Paulo nicht im Ziel, als auch in Monaco Rennen 2, als auch tatsächlich in Sanya. Also damit drei Ausfälle. Es gibt aber noch jemand, der ebenfalls drei Ausfälle hat, nämlich Dan Ticktum. In Sao Paulo nicht ins Ziel gekommen, in Mexiko nicht ins Ziel gekommen, als auch in Miami das Ziel nicht gesehen, dreimal hintereinander. Aber du hast ja Nominato gesagt, deswegen zählt der Punkt. Damit steht es 1-1.
Okay, Luca, dann kommen wir schon zu meiner zweiten Frage. Bezieht sich so ein bisschen auch auf das letzte Rennen. Andretti hätte nämlich fast einen Doppelsieg in Sanya geholt, wäre da nicht die Drugovic-Strafe gewesen. Hätte Fahrradkette. Kann man viel sagen, es gab ja schon viele Rennen in China. Es hat aber nur ein einziges Mal einen Doppelsieg gegeben in Peking, Hongkong, Shanghai oder Sanya. Kannst du mir denn sagen, welches Team den bislang einzigen Formel-E-Doppelsieg in China geholt hat?
Der einzige Doppelsieg in China, dann sage ich dir es. Dann müsste es noch die Cheetah gewesen sein.
Die Cheetah, wo meinst du denn, haben die einen Doppelsieg geholt?
Ja, dann muss es ja Sanya gewesen sein.
Sanya in Saison 5 hat gewonnen Jean-Éric Vergne in Die Cheetah. Zweiter wurde aber Oliver Rowland in Nissan Edams. Ist da leider nicht richtig. DS war nicht falsch. Tatsächlich ist es Maximilian Günther gewesen vor Jean-Éric Vergne. Und zwar letztes Jahr in Shanghai.
Oh nein, ja stimmt.
Als sich Vergne in der letzten Schikane noch durchgesetzt hat und damit Platz 2 übernommen hat, während vorne Max Günther einen souveränen Sieg eingefahren hat. Penske wäre die richtige Antwort gewesen. Die Cheetah hätte man denken können tatsächlich, aber war es in dem Fall nicht. Daher bleibt es, Luca, beim 1-1.
So, bleiben wir in Shanghai und bleiben wir auch an diesem Wochenende. Nämlich geht es um die Frage, wie oft konnte schon der Pole-Setter das Rennen in Shanghai gewinnen und als Zusatz, wer hat denn dieses Kunststück vollzogen?
Nick Cassidy im vergangenen Jahr hat es auf jeden Fall geschafft. Das war ja das Regenrennen, wo quasi gar nicht überholt wurde. Und ich glaube auch Max Günther am Samstag hat es ebenfalls geschafft. In dem Pitbull-Rennen war er da zwar zwischenzeitlich nicht an der Spitze, hatte die Führungsposition verloren. Also die beiden auf jeden Fall. Ich glaube, davor das Jahr war einmal Vergne und einmal, glaube ich, Jake Hughes auf Pole. Die haben definitiv nicht gewonnen. Hughes ist zwar Zweiter geworden für McLaren, aber es müssten die beiden Fahrer, die du suchst, gewesen sein. Günther und Cassidy, beide 2025. Also zwei.
Richtig. Günther und Cassidy, das alles im Jahr 2025. Der Pole-Setter, der auch das Rennen gewinnen konnte, das war zweimal der Fall. Und damit steht's 1-2 aus meiner Sicht, 2-1 aus Sicht von Tobi. Und deine letzte Frage kommt jetzt. Ich kann nur noch ausgleichen.
Okay, Luca, dann kommt meine Frage, die Gelegenheit zum Ausgleich. Welche Fahrer haben es denn bei jedem der bislang 4 Formel-E-Rennen in Shanghai in die Top 10 geschafft und Punkte mitgenommen?
Also in allen Rennen in den Top 10 gelandet.
Korrekt.
Wie viele waren es denn, um das einfach mal einschließen zu können?
Einer.
Es war nur einer tatsächlich. Okay, krass. Kommt dann unser Allzeit-Franzose Jean-Éric Vergne. Der hat's gemacht.
Jean-Éric Vergne ist einmal Zweiter gewesen, nämlich letztes Jahr, als er den Doppelsieg mit Max Günther geholt hat. Sonst in anderen Rennen war er nicht ganz so erfolgreich und holte die Plätze 5, 6 und 7. Und damit hat er in allen 4 Rennen gepunktet. Punkt für dich, 2-2.
So, damit der Ausgleich, aber der Matchball geht an Tobi Wirtz mit folgender Frage. Nämlich, welcher Fahrer stand schon mehrfach auf dem Podium in Shanghai, konnte aber dabei das Rennen bisher zumindest nicht gewinnen?
Pascal Wehrlein, zweimal Zweiter. Sowohl im ersten Rennen 24 als auch im zweiten Rennen 25.
Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Und damit ist es der Sieg in dem Grid Dummies Formel E Quiz. Also, ich wurde wieder hier abgestraft mit meiner eigenen, nicht Dummheit, aber knapp dran ist auch daneben. Deswegen 2-3, Glückwunsch zum Sieg, Tobi. Und zum Schluss natürlich der Verweis auf Social Media, die ganzen Kanäle und die Anspielstation, die eFormel.de für euch anbietet, gibt es auch bei eFormel.de auf der Seite abzurufen. Das im Bereich Social Media gibt es das rechts auch zu sehen. Also dort, wenn ihr noch nicht gefolgt seid, auf den Kanälen einfach mal dort den Folgen-Button klicken. Und das macht ihr am besten auch mit dem Podcast. Dort bei eFormel.de Podcast-Bereich findet ihr auch alle Feeds und Anspielstationen, Apple Podcast, Spotify und Co. Und wenn ihr da auch schon einmal seid, könnt ihr auch diesen Podcast auf den jeweiligen Plattformen bewerten und 5 Sterne verteilen, wenn es euch gefällt. Und das gibt's eben auf allen Podcast-Plattformen, wo dieser Podcast auch zu hören ist.
Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr Google-User seid, entweder auf eurem Mobilgerät oder auch auf eurem Rechner, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die neue Google-Funktion bevorzugte Quellen zu verwenden. Wählt da einfach eformel.de als bevorzugte Quelle aus und damit erhaltet ihr unsere Artikel in den Google-Suchergebnissen immer ganz weit oben. Einen Link zu dieser Funktion findet ihr unter jedem unserer aktuellen Artikel.
Wir freuen uns auf ein hoffentlich tolles Doubleheader-Wochenende. Wir sprechen nächste Woche wieder darüber und analysieren das Ganze. Und es wird sicherlich auch ein spannender Schritt in Richtung Weltmeisterschaftstitel, der jetzt im Endeffekt in Richtung Endspurt damit geht. Und natürlich für euch am Ende noch der Hinweis, Tobi wird's wieder im TV-Einsatz bei DF1, bei Krone TV und bei Blue Sport. Also egal ob in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz, Tobi, du bist am Start mit Christian Glück und begleitest dieses Wochenende intensiv dann auch für euch dann in den Wohnzimmern und mit dir dann auch auf den Ohren. Da freuen wir uns drauf. Danke für deine Expertise wieder in dieser Folge.
Gerne doch.
Und wir melden uns nächste Woche wieder mit der Analyse zum Shanghai E-Prix. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.